Das ist ein klassisches faustisches Thema.
Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex.
Ja, schon mal vorab, Entschuldigung für die Audioqualität. Ich sitze hier in einem Festival-Container und es regnet. Soll ja vorkommen, oder?
Das ist gerade auch eigentlich die Frage, mit der ich reinstarten wollte. Seid ihr mit dem Bus unterwegs oder mit dem Boot dieses Jahr?
Also ein Tourbus, da nennen wir eh immer scherzhaft das Boot, weil das so ein bisschen an Pattersons Drama.
Ich dachte, weil da eine Horde von verschwitzten, halbnackten, stark arbeitenden Männern sitzt.
Ganz genau, so sieht das aus. So sieht das aus. Ja, es gibt nur keine Offiziersmesse, sondern sind alle Dienstgrade gleich low. Aber so mit ein bisschen mit dem U-Boot kann man das vergleichen. Ja, deshalb sagen wir immer das Boot. Ja. Ohne dass ich jetzt meine Feindfahrt auf dem U-Boot mitgemacht habe oder so, das kann ich nun wirklich nicht sagen. Ich glaube, das ist schon was anderes. Ich habe tatsächlich mal einen Veteranen gekannt aus dem Zweiten Weltkrieg, der U-Boot gefahren ist. Also das waren harte Typen. Also jetzt mal davon abgesehen, dass das nicht cool war, was die da gemacht haben im Zweiten Weltkrieg, aber die Leute an sich, ne, die sind da wirklich rausgeschippert. Da gab es ja Kapitänsleutnante, die waren nicht mal 30 Jahre alt oder so. Das war da der Chef auf dem U-Boot, das musst du dir mal vorstellen. Ja,
vor allen Dingen mit einer relativ hohen Gewissheit, dass man nicht zurückkommen wird.
Ja, naja, also als dann die Engländer und Amis Enigma entschlüsselt hatten, ging es dann abwärts. Aber das soll ja nicht das Thema sein. Wir sind eher bei biblischen Katastrophen und nicht weltlichen, ne? Sintfluten und Festival.
Wobei das Thema auch sehr interessant ist. Ich kenne mich nur leider wirklich überhaupt nicht damit aus. Also U-Boote, das war tatsächlich nie so ein Thema, mit dem ich mich groß auseinandergesetzt habe. Ich war immer eher so, wir hatten das ja schon besprochen mit den Segelbooten und 17. bis 18. Jahrhundert so. Das hat mich irgendwie immer mehr fasziniert. Ich habe letztens aber eine sehr interessante Podcast-Folge von Geschichten aus der Geschichte gehört.
Geschichten aus der Geschichte.
Genau, über die SMS Wolf. Und die Piraten des Kaisers.
Ach, die Piraten, da habe ich schon mal irgendwie was von gehört, ja.
Schon mal was davon gehört? Mir war das völlig neu, dass es sozusagen eine Kaperfahrt gab von einem Schiff, der SMS Wolf, die quasi tatsächlich um die ganze Welt gesegelt ist, Seeminen verteilt hat und andere Schiffe aufgebracht hat. Auf der Fahrt.
Naja, das war so handelskriegmäßig war das angelegt.
Ja.
Ne?
Naja, ja, also weiß nicht, ob man das da so direkt darunter zählen kann, weil es im Endeffekt ja auch irgendwie, also es sind wie so ein dauerhafter Raid im Endeffekt. Ne? Also man fährt rum, sprengt irgendwelche Versorgungs- oder zivilen Schiffe dann wohl teilweise auch. Ich meine, bei Seeminen kann man das ja immer nicht einschätzen, wen das am Ende trifft. Und nimmt dann halt Gefangene, kapert dann eben irgendwelche Ladungen und die sind tatsächlich auch zurückgekommen. Also völlig absurd. Die haben irgendwie 30 Schiffe gesprengt oder gekapert auf ihrer Fahrt und mehrere hundert Krass. Gefangene genommen. Und
ne, also ich habe nur diesen Begriff, das Schlagwort, das habe ich schon mal irgendwie gehört, aber Wolf, ja, also das hat direkt schon so einen Namen gehabt, der.
Und die hatten einen kleinen Aufklärungshubschrauber dabei, das Wölfchen.
Ein Aufklärungshubschrauber im Ersten Weltkrieg?
Flugzeug. Quatsch, kein Hubschrauber. Das gab's ja da gar nicht. Ein kleines Flugzeug. So ein kleines Wasserflugzeug.
Also Hubschrauber hat sich schon Leonardo da Vinci ausgedacht. Also da ist nur noch nicht so richtig geflogen, glaube ich.
Das war eher so eine Flugspirale, ne?
Ja, ja, man weiß aber nie, ob er das ausprobiert hat, die Sachen. Oder das ist bei ihm ein bisschen unbekannt. War auch ein krasser
Typ. Man vergisst viel bei Leonardo da Vinci, dass der ja auch viel mit der Produktion, also oder mit der Konzipierung von Waffensystemen zu tun hatte, ne?
Absolut, ja. Also da wurde ja auch dann, ich weiß nicht, von Mailand und für welche Kriegsherren der da alles gearbeitet hat. Also da hat er da wirklich krasse Verteidigungssysteme und Kriegsmaschinen entwickelt oder so. Ne? Also es ist jetzt nicht nur der menschenfreundliche Schöngeist, der die Mona Lisa gemalt hat. Der hat schon auch ordentlich in Waffentechnik investiert. Also hätte er gekonnt, hätte er bestimmt auch sowas wie Clusterbomben erfunden und so.
Das ist jetzt auf jeden Fall eine harte Harte Unterstellung. Ich war gestern in Oppenheimer. Ich bin gerade sowieso auf diesem Vibe sozusagen. Auch sehr interessant. Aber lass uns vielleicht nicht zu viel über Waffensysteme und Kriegsführung sprechen. Wobei ihr jetzt gerade ja auch auf eurem Kreuzzug seid sozusagen. Erzähl mal, wie ist denn die Stimmung gerade?
Nennen wir es mal Kampagne.
Kampagne.
ganz neutral. Das ist sowohl militärisch als auch zivil brauchbar, das Wort. Ja, ja, heute erster Tag in der schönen Nähe von Bregenz, Feldkirch in Österreich. Da sind wir auch noch nie gewesen in der Ecke. Bin ich mal gespannt, wie das so wird.
In der Ecke Österreich oder
in
der
Ecke? Nee, in dieser Ecke von Österreich.
Was genau ist da?
Das heißt Poolbar Festival. Das ist so ein kleineres Festival. Wenn ich das richtig verstanden habe im Internet, ist das eher so eine Sache, wo so über den ganzen Sommer verteilt irgendwelche Künstler spielen. So ein bisschen Kulturarena Jena mäßig, so kommt mir das vor. Also da sind ja auch wirklich nicht nur solche Krawallmucker wie wir, da ist auch mal ein Jazzabend und Weltmusik und Reggae und sowas. Zum Glück nicht heute Abend. Das sah ganz cool, sieht wirklich ganz cool aus. Altes Hallenbad. Okay. Man hat eine Außen- und eine Innenbühne. Heute ist natürlich die Innenbühne das Mittel der Wahl. Und ist nicht riesengroß, aber so zum Reinkommen ist das, glaube ich, erstmal ganz gut, bevor dann für uns die größeren Festivals losgehen.
Aber das finde ich krass. Also dann ist das eine städtische Veranstaltung oder eine vom
Land? Ja, ich glaube, das kommt mir vor, als ob das hier vom Bundesland oder von der Stadt irgendwie sowas ist. Ja, ja. Also das ist auf jeden Fall irgendein Kulturträger dahinter, ja.
Krass, dass die dann Havishell Burn da reinbuchen. Also bei so einer...
Ja, ich weiß, also scheinbar, ja, ich denke mal, da werden alle Musikstile irgendwie paritätisch vertreten sein. Und genauso wie man die spendende Kulturbevölkerung des Ortes vergnügen muss, muss man, denke ich, auch mal was für die Jugend machen. Ja. Aber deswegen, ich bin frohen Mutes. Ich muss nachher noch mal schauen, was es hier in der Stadt so zum Einkaufen gibt. Ich habe meine Auftrittsklamotten zu Hause hängen lassen. Das sind alles so Sachen, die, also es gibt eigentlich kaum einen Musiker, der am ersten Tourtag nicht irgendwo auf dem Flughafen oder in der Stadt überteuerte Scheiße kauft, die er zu Hause schon 10-mal liegen hat. Ich habe, also demnächst eröffne ich, glaube ich, ein Adaptermuseum. Und nur solche Sachen, Nackenkissen, auch eine riesen Sammlung von Nackenkissen. Jetzt werde ich mal schauen, ob ich wieder ein neues Schlafkissen kriege, weil ich meins auch wieder zu Hause vergessen habe. Auf jeden Fall werde ich jetzt wieder ein neues Hemd kaufen. Mal schauen, ob ich mit meiner dunkelblauen Hose durchkomme, wie das im Bühnenlicht so aussieht. Wenn das nicht hinhaut, muss ich mir auch noch eine schwarze Hose besorgen heute. So sieht das aus.
Ja. Das ist echt so ein Phänomen. Ich verfolge das auch immer auf Instagram, wenn dann Musiker so ihre Shopping-Touren
teilen.
So. Es ist wirklich lustig.
Also ich habe auch gefühlt 40 angefangene Deo-Spraydosen zu Hause, aber ich habe es nicht fertig gekriegt, eine mitzunehmen. Ne? Ich werde die mir nachher auch wieder kaufen müssen.
Nee, man muss nur wieder über den alten Schweiß drüber schwitzen, damit er frisch bleibt. Ja, sobald er...
Ach, ist das so? Ja, gut.
Na, du bist mehr natürlich. Auf
Mittelalter, ja auch Pyro und alles. Märkten, da hat man die Geruchsnote sowieso mehr.
Ja. Wow.
Vielleicht war das Hazelbrugger oder ich weiß nicht, irgendjemand hat mal gesagt, ich hasse Mittelaltermärkte. Irgendwie hat es da gefühlt immer vor 15 Minuten aufgehört mit Regnen. Und jeder stinkt schlimmer als die Schweine in der Suhle dort. Naja.
Also das mit diesem vor 15 Minuten aufgehört zu regnen, das ist tatsächlich ein akkurater, also die akkurate Beschreibung.
So feuchtes
unglaublich.
Heu ist eine totale Mittelalter. Ne? Aber wahrscheinlich hat man das auch, weil man, wenn man morgens aufwacht, ist das Heu auch so ein bisschen klamm. Ne? Vielleicht hat man deshalb da so diese Anmutung, ich weiß es nicht. Aber es ist immer jedenfalls, wenn ich schlendere da mal tagsüber gerne über so einen Mittelaltermarkt, aber wenn man da früh morgens ankommt und da die Leute sich aus ihrem Zelt schälen, ich glaube, das ist dann so richtig
Mittelalter. Auf jeden Fall. Ne? Also auch die zerknautschten Gesichter dann direkt nach aufstehen. Das sieht dann schon aus wie ein gramgebeugtes Mit-30er-Gesicht aus dem Mittelalter direkt von der Feldarbeit. Ne?
Naja. Ich habe neulich übrigens auch so ein, das war glaube ich auf dem Oberschloss in Kranichfeld, war mal irgend so eine Veranstaltung. Das war jetzt nicht hauptsächlich Mittelalter, Mittelaltermarkt, da waren nur so irgendwelche auch Schausteller da irgendwie da. Und da habe ich einen erwischt, wie er mit hochmodernem Imprägnierspray sein Leinenzelt imprägniert hat. Das fand ich auch nicht wirklich true.
Das ist nicht A. A ist das True A? Vom Mittelalter, von der Mittelalterszene. Also ach, A so. Wie authentisch.
Ach, authentisch. Ich dachte so ein minnemäßiger Ausruf. A.
Nee, also tatsächlich sind die noch schlimmer. Was sowas angeht, was Authentizität angeht, als der True Black Metal. Das ist wirklich super, super krass. Also wenn du da Materialien so in kleinen Dosen verwendest beim Zeltbau oder so, ne, oder Nägel aus, ich kenne mich jetzt nicht konkret aus, ne, aus irgendwas, was nicht damals existiert haben konnte.
Keine 500er handgeschmiedeten.
Nee, das ist der Punkt. Also wenn deine Nägel nicht wirklich geschmiedet sind, dann kannst du es schon vergessen eigentlich bei manchen. So, und auch so, was Gewandung angeht, was stellst du da? Aha, in der Region gab es aber diese Form der Gürtelbindung nicht in dieser Zeit, die du darstellen willst. Also ist wirklich krass, schon wissenschaftlich eigentlich. Und deswegen habe ich beim Sternklang gesagt, ey, wir machen sowas auf keinen Fall.
Na, es soll ja auch eher eine Wohlfühlveranstaltung sein und nicht so richtig, gegenseitiges Abchecken. Ne? So ist es ja beim, keine Ahnung, ich glaube, gibt es Leute, die abends mehr überlegen als Black Metaller, die zu einem Konzert gehen, was von T-Shirts sie anziehen? Weil es darf ja nicht über dem Demo-Status hinaus sein. Muss aber trotzdem irgendwie noch für andere erkennbar sein.
Ne? Nee, die anderen müssen nur erkennen, dass sie es nicht erkennen. Das ist das Wichtige. So, ich war da ja vor ein paar Jahren so gedanklich und emotional. Das war so in meinem Freundeskreis hier in Halle. Wir waren immer so auf den irgendwie gehypten, also was heißt gehypt, bei diesen Untergrund-Labels, die unter den Leuten, die auf Untergrund-Labels stehen, dann gehypt waren, waren wir dann immer unterwegs. So die allerneuesten Errungenschaften dann Signings und dann die Tapes zu organisieren, damit die dann kein anderer haben kann. Und dann hat man dann eins von 100 Stück gekriegt und dann war man einfach der krasse Typ, bis sie dann beim nächsten Mal gemerkt haben, dass sie jetzt eine 500er Auflage machen können und dann war es vorbei. Ja, also.
Dann war es vorbei, ja. Es ist ja dann auch wirklich, wenn da irgendein Ein-Mann-Projekt irgendwo in Norwegen einen Pups lässt in der Blockhütte, da gibt es ja dann schon 5 T-Shirts und dann 2 Wochen später das Demo dazu. Also ich habe es eigentlich immer eher so gehalten, lieber etwas, was keiner kennt, von jemandem, den jeder kennt. Also schon eine relativ bekannte Band, aber davon Raritäten. Also das deklassiert die Konkurrenz am meisten. Habe ich über die Jahre festgestellt. Aber
möchtest du jetzt auf Extermination auch, hinweisen oder wie?
Nee, überhaupt nicht. Aber wenn du jetzt einen 1989er Shot von Death an hast oder irgendwie sowas, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen auf dem Partisan. Ne? Aber
ach so, meinst du das?
Ist mal auch drüber hinweg, ne, über solche Kindereien. Aber ja, da lieber etwas, was keiner kennt, von jemandem, den jeder kennt. Also das meinte ich damit. Oder wenn du einen Pestilence-Shot aus Demo-Zeiten hast oder irgendwie sowas. Jetzt eher auf Death Metal bezogen. Beim Black Metal ist es relativ schwierig. Ich habe mir mal als Kid ein Board zum Shot gekauft. Da war ja noch nichts von Faschismus und Narzissmus bei dem Typen irgendwie im Äther, ne? Und dann merkst du auf einmal, was ist das für ein Heini? Lass mal lieber.
Ne? Ja, das ist immer noch, das entwickelt sich, sag ich mal. Oder es hat sich entwickelt, in der Szene ist richtig. Ja, ja. Aber das ganz bist du auch noch nicht von los, von diesem T-Shirt-Game, ne?
Ach so, ich dachte, du meinst von wozu. aber ich dachte, du wolltest mir gerade, wenn da irgendwo mal, muss ich auch ehrlich zugeben, da schlägt auch mein Sammlerherz höher, wenn da irgendwo mal ein Schätzchen versteckt bei eBay auftaucht oder so, was man für einen ordentlichen Preis schießen kann, dann bin ich da auch dabei. Ne? Also ich bin aber jetzt.
Ziehst du die dann an? Also bei mir ist es so die Shirts, die mir besonders wichtig sind oder die ich so ganz am Anfang gekauft habe, die kann ich nicht mehr anziehen, weil ich mir denke, ich bin zu fett geworden. Nee, aber so
grundsätzlich. Gut, da gebe ich dir recht, aber da ist natürlich bei kultigen Thrash- und Death-Metal-Shots der Vorteil, die wurden ja früher sowieso nur in XL verkauft, ne? Also da gab's nicht hier, ich brauche eine XS mit Rundkragen, ach, willst du es lieber mit V-Neck, ach, habt ihr Bündchen an Ärmeln oder so ein Scheiß, was dir heute alles am Merch-Stand begegnet. Da gab's ein T-Shirt in XL, weil die gar keine anderen T-Shirt-Pressen gehabt haben irgendwie. Und Arschlecken, ne? Insofern ist das kultige alte Metal-Shirt sowieso ein Stück zu groß. Beziehungsweise als dann die Zeit losging, als dann mit M und L gearbeitet wurde, ist heutzutage die Krux, dass da eine L heutzutage eher eine S ist. Das ist dann schon immer ein bisschen schwieriger, aber man hat dann auch immer noch ein bisschen Motivation, dann vielleicht nicht mal eine Schaufel Süßigkeiten am Tag wegzulassen, weil man da seine Lieblingsshorts hat. Aber ich halte es tatsächlich so, ich ziehe die T-Shirts immer an. Das ist bei Metal-Shirts, da gibt es ja auch nur zwei Aggregatzustände. Entweder das fällt nach zwei Jahren auseinander, ist totale Scheiße, oder es hält gefühlt 500 Jahre und die werden das bei irgendeiner Ausgrabung im gleichen Zustand wiederfinden. So in Ehren ergraut, aber dann von Nähten her und so stabil. Ne? Mhm. Also das muss man ja ehrlich sagen, das hängt dann scheinbar immer davon ab, was für ein Wetter da gerade in Bangladesch war an dem Tag.
Es ist wirklich chargenabhängig, noch nicht mal unbedingt vom Label. Also ich meine, es gibt Labels, da kannst du es ausschließen. Ich bin beispielsweise ein sehr, sehr großer Fan von Souls-T-Shirts. Die haben eine ziemlich gute Quali, sind aber halt relativ teuer, deswegen findest du die selten bei so diesen Massenproduktions-.
Ja, Continental ist auch immer in Ordnung.
Continental ist super. Also mit Continental arbeiten wir auch.
Aber müssen wir auch ehrlich sagen, haben wir als Band auch schon probiert. Ne? Die Leute sind wirklich nicht bereit, die 2-3 Euro mehr zu bezahlen.
Ja. Ich muss aber sagen, für mich, ihr habt früher viel mit Gilden gearbeitet. Ich weiß nicht, ob ihr Gilden immer noch benutzt. Für mich ist Gilden absoluter No-Go. Also ich kaufe keine Shirts, die auf Gilden getrunken sind. Also keine Band-Shirts mit Gilden-Rohmaterial. Oder die verändern sich ja auch oft. Fruit of the Loom war beispielsweise vor ein, zwei Jahrzehnten war das richtig gute Qualität mittlerweile.
Ja, es ist, manchmal schieben die das dann auch in andere Serien, ne? Dann ist dann das Standard irgendwie jetzt eine beschissenere Qualität, dafür müssen die alte Qualität von einem Standard dann in irgendeinem Premium oder keine Ahnung, ne, was es da für Bezeichnungen gibt, aber das ist vielen auch gar nicht bewusst, was das für Nadelöhre sind, ne? Da kommen wirklich 2-3 Container aus der gleichen Fabrik in Asien, in Rotterdam oder in Hamburg im Hafen an und das sind die T-Shirts, auf dem im kompletten Festival Sommer lang alle Bands, alle Festivals draufdrucken. Die waren alle mal im gleichen Container.
Und dann waren sie auch alle, also die meisten in derselben Druckerei oder in zwei Druckereien.
Ganz genau, ne? Das verengt sich ja da auch immer mehr. Ne? Und wenn die Qualität von dem Container scheiße war, das sind halt ein Jahr lang alle T-Shirts scheiße. Es ist wirklich so, es ist kein Witz. Ne? Also wenn man da bei der Druckerei irgendwie mal Reklamation hat oder so, dann sagen die, sorry, ist uns bewusst, aber es gibt gerade nichts anderes.
Also bei Continental muss ich sagen, ich habe noch nie erlebt, dass das schlecht war. Noch nie.
Ist schwierig, wenn Rammstein auf Tour sind mit Continental, weil die ausschließlich, glaube ich, auf Continental drucken. Da ist dann für andere Bands immer nicht mehr viel übrig auf dem Markt.
Ja, wobei Rammstein ja eigentlich auf Intercontinental drucken müsste. Ja? Oh.
Du warst schon auf dem Wacken, oder?
Ich war schon da, ja.
Und, wie war's so?
Noch nicht so feucht wie jetzt. An dieser Stelle liebe Grüße an mein Team, das gerade vor Ort im Dreck versinkt. Okay. Es tut mir sehr leid, dass ich euch da alleine lassen musste. In Halle regnet's auch.
Ich chef du nix, ne? Ja, aber du gehst...
Ohne Witz, das ist tatsächlich etwas, das habe ich jahrelang auch mitgemacht. Der Staffelstab muss irgendwann weitergegeben werden.
Wollte ich gerade sagen, wenn du da deine Dues gepayt hast schon, dann ist es ja auch völlig in Ordnung. Ne?
Also wir sind hin, da, also ich meine, es hat ja schon über eine Woche geregnet gehabt im Vorfeld. Ne? Also der Boden war an sich schon ziemlich durchweicht. Es ging aber von der Menge an Regen noch. Und ich bin da auch mit dem BMW noch auf den Platz gekommen und wieder runter, gerade so, mit Heckantrieb.
Würde ich gerade sagen, ja.
Das wird vermutlich problematisch, wenn ich jetzt am Donnerstag wieder hinfahre.
Deshalb hat der geübte Festivalgänger, der gehört da immer zur Allradrasse. Ist einfach so.
Das ist richtig.
Ist wie im Winter. Aber ich glaube, an den Shirtständen gehen dieses Jahr Sabaton-Shirts besonders gut. Mit ihrem Ersten Weltkriegsklatsch jetzt. So, das ist so eine richtige Verdun-Stimmung. Also zumindest die Bilder, die ich gesehen habe.
Also tatsächlich muss man sagen, die Stimmung auf Social Media, ich habe mich da mal ein bisschen umgeguckt, ist gerade sehr unschön, weil die Leute wohl seit 12 Stunden oder so im Stau stehen. Also diese Anfahrtssituation ist ja immer ein bisschen problematisch.
Ja.
Und jetzt dadurch, dass man quasi nicht auf das Gelände fahren kann, staut sich's halt einfach bis überall.
Ja.
Und also das ist jetzt auch das erste Mal, dass ich gesehen habe, dass man wirklich so konzentrierte Ausweichflächen in anderen Ortschaften gesucht hat, um die Leute über Nacht irgendwo unterzukriegen. Ne? Also das muss schon vor Ort sehr, sehr ungemütlich
sein. Also ich glaube, das ist schon ein Ausmaß von einem, da brauchst du schon fast einen Katastrophenmanagementstab da. Ne? Also das ist, wie gesagt, wir spielen am Samstag, letzten Festivaltag, da ist entweder alles schon implodiert oder komplett im Schlamm versunken oder die Leute stehen dann mit guter, jetzt erst recht Laune vor der Bühne. Werden wir sehen. Das verfolgt man als Band natürlich auch sehr, sehr gespannt. Ne?
Ich glaube, die Leute, die da sind, bei denen geht's so vom Feeling. Aber kannst natürlich verstehen, wenn du da irgendwie den ganzen Tag im Stau stehen musst, weil es keine Chance mehr gibt, irgendwo hinzukommen. Also wenn die Aussage ist, bleibt am besten gerade mal zu Hause. Puh, das ist schon
übel. Ja, das Ding ist, aber genau das wird das Festival sein, von dem sie in 20, 25 Jahren schwärmen und sagen, weißt du noch, ne? So war es im Dynamo 95 bei mir genauso.
Siehste, und da sind wir wieder. Das war eins der ersten Themen, glaube ich, über die wir überhaupt in diesem Podcast gesprochen haben.
Ja, das ist so.
Das war so, daran erinnere ich mich nämlich auch noch und ich muss sagen, an das Wacken, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es das Wacken 2015 war, konkret, kann sein, dass es 2015 war, das so komplett im Schlamm versunken ist.
Also ein Festival, was glatt durchläuft, wo alles cool war, du so mit dem optimalen 1,2er Pegel deine Lieblingsbands abfeiern konntest, ohne angerempelt zu werden, an die wirst du dich nicht erinnern, ne? Das ist einfach so. Also die Legenden werden jetzt gerade gesponnen auf Wacken. Das werdet ihr sehen. In 20 Jahren beim Podcast Nummer 1265, wenn ich das jetzt richtig hochgerechnet habe, wenn wir wöchentlich dranbleiben, die nächsten 25 Jahre, dann wird das so sein, bin ich mir absolut sicher. Da werden jetzt gerade die Legenden gesponnen.
Also wir bleiben natürlich die nächsten 25 Jahre einmal pro Woche dran. Ne? Also das, Mike hat das jetzt gerade so ausgedrückt, als ob das irgendwie optional wäre. Nee. Also wir ziehen das jetzt durch. Ihr könnt uns jetzt vertrauen. Wir sind jetzt verantwortungsbewusste, erwachsene Menschen mit einer Mission geworden. Ihr könnt jetzt also diesem Podcast hier auch gerne mal folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt.
Was?
Und ihr könnt.
Ist ja jemand, der noch nicht gefolgt ist?
Wir geben da ja nicht so viel drauf, das wisst ihr ja, aber. Das dürft ihr gerne machen. Wir verbieten es euch nicht.
Nee.
Genauso wie ihr das auch gerne mit 5 Sternen hier bewerten dürft. Also man könnte es theoretisch auch mit weniger bewerten, aber dann würde ich eher dazu raten, es einfach gar nicht zu machen.
Eben.
Da also deswegen jetzt Aufwand betreiben, muss ja dann auch nicht sein.
Nee, also wird schon genug gemeckert in unserer Gesellschaft. Also, weil, gebt uns das als Vertrauensvorschuss. Weil Barack Obama hat ja den Friedensnobelpreis auch quasi so als Vertrauensvorschuss bekommen für seine Amtszeit. Von daher.
Und wir verfügen noch nicht mal über Drohnen.
Selbst wenn wir jetzt erst 4,9 Sterne sein sollten, diese 5 Sterne bewegen uns dazu, mehr zu geben, jeden Tag mehr zu leisten. Mich in einen nassen Backstage-Container mit wahnsinnig Hall auf der Stimme hinzusetzen, Bandkumpanen nicht rauszuschmeißen, aber zu bitten, manchmal eine Stunde allein zu lassen.
Stehen die jetzt im Regen?
Das sind noch andere Backstage-Container hier.
Das ja, jetzt hättest du sagen können, die stehen jetzt extra für diesen Podcast, für alle unsere Zuhörer und Zuhörerinnen im Regen. Du musst da ein bisschen so einen emotionalen Druck aufbauen, sonst bewerten die uns doch nie mit 5 Sternen.
Ich weiß nicht, was für ein Bild du von Heaven Shall Burn hast, aber wenn ich sage, Molle Ali, stellt euch mal in Regen, ich weiß nicht, ob die mir überhaupt antworten würden. Ich glaube, die würden doch nicht mal sagen, verpiss dich oder so. Das würde schon so rausgefiltert werden. Also würde ich mir nicht mal getrauen, weil es nichts bringt. Nee, also alles gut in dem Sinne. Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit Wackenstand heute. Ist aber eigentlich Programm schon im Gange, ne?
Also quasi so dieses Einstiegsprogramm, ja, also was noch nicht auf den offiziellen Bühnen stattfindet, sondern ich meine, es gibt ja jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bühnen es jetzt insgesamt gibt.
Ich glaube 9.
Im Festivalvorfeld passieren da jetzt schon Sachen.
Ich glaube, ich habe gelesen 9, wenn ich mich nicht irre. Aber gut, das sind ja immer noch irgendwelche. Aber es ist ja auch Wahnsinn, wie die Bandbreite der Leute ist, die da aufschlägt bei so einem Wacken. Ne? Da gibt es ja wirklich welche, die schlagen dort auf mit militärischem Gerät. Ne? Also mit Bundeswehr, Unimox und Hammer, ja. Hammer-Trucks und was weiß ich. Und andere so mit weiß ich nicht, mit Flipflops und Rennrad. Und also ist schon krass. Da ist wirklich von altgedienten, paramilitärisch organisierten Festivaleinheiten bis absolute Newbies, die jetzt das Festival ihres Lebens erleben werden. Ne?
Also. Ihr wart da auch schon mal auf dem Numirock, ne?
Ja. Ja, schön.
Bist du da mal übers Campinggelände gelaufen?
Nee, ich war
das, nee. Das ist nämlich ein wirkliches Erlebnis. Die bauen da ja richtige Camps auf.
Warst du schon mal beim Numirock?
Na klar, war ich schon mal beim Numirock. Ich habe sogar schon mit Abad eingedübelt auf dem Numirock.
Also ich muss sagen, ich wollte da mal rumschlendern irgendwie, aber da bin ich dann irgendwie so an dem See da, dass ich da so einfach habe in die Mitternachtssonne geguckt und da habe ich mich wirklich so stundenlang verloren dort. Ich habe dann da gar nichts gemacht nach unserer Show. Im Hintergrund hat, glaube ich, Emperor oder Dark Funeral, ich weiß nicht, so in die Stille gelärmt. Das war sehr, sehr geil. Cooles Festival. Ja.
Also wie gesagt, das war auch meine letzte Erinnerung an dem Abend. Mit Abad stand ich da rum und habe eine Band geguckt. Und dann waren meine Lichter aus irgendwann.
Gut, also solange du mit Abad noch stehst, ist ja alles gut, ne? Also,
du, ich bin in unserem Miet-Volvo aufgewacht und war eingesperrt.
Siehste, Miet-Volvo ist das Thema. Ich glaube, es gibt für solche Festivals, überhaupt für Festivals, kein besseres Auto als ein Allrad-Volvo. Also da hat mich noch nie verlassen bei Festivals. War immer geil. Ich konnte den Bauern, abschleppenden Bauern auf dem Feld immer den Finger zeigen. Also auf jeden Fall pro Volvo.
Also Volvo auf jeden Fall, gibt es eigentlich nichts dagegen. Hm.
Dieser Podcast wird ihm präsentiert vom Volvo Auto aus Finsterwalde Süd.
Nee, was ich eigentlich sagen wollte wegen Numirock, ich war so krass fasziniert davon, dass da Leute Wochen im Voraus anreisen und richtige Camps bauen. Also Erdarbeiten durchführen. Und da versenkte Kuhlen anlegen und da wie so Stellungen reinbauen und dann Wasserleitungen verlegen für ihre Saunen.
Ja, die haben da fucking Erdsauna dort in ihrem Camp, ne? Da habe ich auch Fotos gesehen. Also das ist schon, aber wie soll ich sagen, ich glaube, der Finne an sich, der ist schon gefeit für sowas. Ne? Also die. Ich glaube, wäre da kein Festival, wären die trotzdem im Wald und würden da eine Befestigung
bauen. Ist halt die Frage, was macht man ansonsten in Finnland? Ne? Also.
Ja, aber geiles Völkchen. Ich mag die. Nach um 12 ein bisschen zu besoffen, aber ansonsten immer stabil. Immer stabil, muss man ehrlich sagen. Und das lohnt sich auch wirklich in Finnland mal so ein bisschen aus dem Helsinki-Speckgürtel rauszukommen. Gibt es wirklich viel zu entdecken.
Ich war jetzt schon zweimal in Finnland. Also einmal zum Numirock und einmal war ich bei Insomnium im Studio.
Irgendwas mit
im Namen. In Jönsu.
Jönsu. Ah, okay, das habe ich auch schon mal gehört, ja.
Jönsu, das ist ja dann auch nicht mehr so weit von der russischen Grenze entfernt. Da konnte man direkt nach Russland rüber gucken, so nah waren wir dran. Das ist auf jeden Fall sehr verloren, Jönsu. Da ist tatsächlich nicht mehr viel in der Ecke. Und da würde ich, glaube ich, auch eine Macke kriegen. Also,
Ich bin mal mit dem Nachtzug von Helsinki nach St. Petersburg gefahren. War cool. Also dann so fährst du da so Richtung Lahti da oben raus. Und dann noch weiter in Norden. da hat man zwischen finnischer und russischer Grenze keinen Unterschied gemerkt.
Also da siehst du auch nicht viel außer Bäume und flaches Land und immer mal wieder irgendwelche
Genau. Seen. Da die irgendwie die Rentierhirten, die sahen auf beiden Seiten gleich aus. Das war jetzt nicht irgendwie. Aber war eine schöne Strecke. Ich demnächst erstmal nicht mehr fahren, befürchte ich. Hm. In Rovaniemi war ich mal beim Weihnachtsmann. Hatte ich das schon mal erzählt?
Nee.
Am Polarkreis dort.
Erzähl mal.
Und da hatte
Wie muss man sich das vorstellen?
Mit meiner heutigen Frau habe ich damals hatten wir Urlaub in Rovaniemi gemacht. Das war wirklich lustig. Haben wir dann Weihnachtsmann besucht. Gibt's Weihnachtsmann-Dorf? Gibt das?
Also ihr habt direkt da Urlaub gemacht?
In Rovaniemi, genau. Also nicht im Weihnachtsmann-Dorf an sich. Da sind, glaube ich, zu viele Chinesen und Japaner. Aber da ist direkt Santa Claus Airport in Rovaniemi. Da heißt so. Und da landest du. Und es ist eine super coole Gegend. Also ich glaube, am Nurvajärvi war ich da auch spazieren. Und da ist so mitten in dieser, ja, es ist ja da so das Tor zu Lappland, ne, kann man schon fast Lappland sagen. Dann Nurvajärvi, so ein See, da gehst du da so schön spazieren, ne, so der erste Frost glitzert da irgendwie so. Und auf einmal stand ich da wirklich vor so einem 70er Jahre. Es sah aus wie ein gelandetes UFO dort, ne, so Brutalismus-Architektur stand da und da stand einfach nur groß dran mit 8 Meter groß, hier ruhen 3500 deutsche Soldaten. Auf Deutsch, mitten in Finnland.
Was?
Bund deutscher Kriegsgräberfürsorge hat damals alles aus dem Winterkrieg da oben irgendwie zusammengekehrt. Oder nicht der Winterkrieg, aber der Winter, als da die Wehrmacht unterwegs war, die Winter. Und wir haben dort alle deutschen Soldaten da bestattet. Also das war wirklich ein krasses Erlebnis. Und das Gästebuch von der Gedenkstätte war ich, glaube ich, also gefühlt die einzige Zecke, die sich da seit 50 Jahren eingetragen hatte. Also da waren schon auch dumme Nazi-Sprüche drin. Also war ein krasses Erlebnis da oben, mitten in der Wildnis. Also hat wirklich so was von, ein bisschen was von Iron Sky gehabt irgendwie. Also das,
vor allem, wenn das auch so Brutalismusgebäude ist, ne, dann passt das ja von seiner Surrealität da.
Ja, Bild, also ne? War krass.
Ja, also. Ich suchte den Weihnachtsmann und ich fand 3500 deutsche Soldaten.
Also 3200, ich weiß es nicht, auf jeden Fall über 3000, die es da nicht zum Gefrierfleischorden geschafft haben. War ein Erlebnis, also aber coole Gegend da oben. Da in Rovaniemi gibt es da noch den Lordi Square, das ist der Town Square mitten in der Stadt, der ist nach Lordi benannt. Mir ist nicht erinnerlich, dass es in Solingen den Acceptplatz gibt oder sowas oder den Tobias Summit Marktplatz in Fulda wäre ja auch mal ein Vorschlag, da solche Marktplätze nach deutschen großen Bands und Musikern zu benennen. Da sind die Finnen viel, viel lockerer und weiter voraus, denke ich.
Der Lordi-Platz sieht auf jeden Fall aus wie jede deutsche Innenstadt, einfach
absolut
verdichtet.
Auf jeden Fall, also das ist kein richtiges Highlight an sich. Ne? Rovaniemi an sich ist, glaube ich, auch eher die Umgebung. Das Reizvolle, die Stadt selber ist so. Ich habe dort gut indisch gegessen, am Polarkreis in Finnland. Aber ansonsten sollte man sich ja die Umgebung angucken. Kann ich trotzdem nur empfehlen, da mal ein bisschen außerhalb von Helsinki zu fahren. Wobei Helsinki auch sehr, sehr schön ist, aber da lohnt sich Finnland auf jeden Fall. Muss nicht immer Schweden sein zum Urlaub.
Also ich muss sagen, ich fand das jetzt gerade super interessant mit dieser Kriegsgräber-Gedenkstätte. Das wusste ich nicht, dass es da sowas gibt. Ich hatte aber letztens einen Film über eben dieses Thema gesehen, also den Rückzug der deutschen Soldaten aus Skandinavien. Da gab es so einen sehr Tarantino-artigen Film.
Da weiß ich jetzt nicht genau.
Sisu hieß der.
Aha.
Lese dir kurz vor, wie die Beschreibung ist. Von diesem Film. In den letzten verzweifelten Tagen des Zweiten Weltkriegs kreuzen sich die Wege des einsamen Goldsuchers Atami Korpi und der Nazis in einem Rückzugsgebiet im Norden Finnlands. Als die Nazis sein Gold stehlen, stellen sie schnell fest, dass sie es nicht mit einem gewöhnlichen Bergarbeiter zu tun haben. Es gibt zwar keine direkte Übersetzung für das finnische Wort Sisu, aber dieser legendäre Ex-Kommandant verkörpert, was Sisu bedeutet. Eine Form von Mut und unvorstellbarer Entschlossenheit im Angesicht überwältigender Hindernisse. Und egal, was die Nazis ihm vorwerfen, die Ein-Mann-Todesschwadron wird alles tun, um mehr Gold zurückzubekommen. Selbst wenn das bedeutet, jeden einzelnen Nazi auf ihrem Weg zu töten.
Also so quasi so Joni Rambolain auf
ja, es ist wirklich so typischer Tarantino, so vom Stil.
Ich mag One-Man-Army-Situationen, weil das wirklich so richtig drüber ist, finde ich gut im Film. Ja,
ist ein geiler Film, hat auch sehr viel Witz. Und es werden viele Nazis getötet. Ne?
Also zieh ich mir rein. Ich bin ja auf Tour und weiß gar nicht, hört meine Frau unseren Podcast? ich hoffe nicht. Aber ich habe ja jetzt ein bisschen Zeit, auch mal wieder einen Film zu gucken, wenn meine zwei Sprösslinge nicht am Start sind. Da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Sisu.
Ist auch besser, wenn du es ohne Kinder guckst. Der ist nämlich recht gorig.
Okay, alles klar. Gore ist okay, Horror bin ich nicht so.
Keine Sorge, es wird dir keine Angst einjagen.
Na, dann bin ich ja beruhigt. Ja, erzähl mal noch von Oppenheimer, ohne zu spoilern. Wie fandst du den?
Also aus der Perspektive, mit der ich da rangegangen bin oder wie ich das jetzt bewerte, ich würde sagen, das ist tatsächlich aus meiner Perspektive der schlechteste Nolan-Film.
Okay.
Und ich würde nicht empfehlen, ihn anzugucken.
Sagen immer Leute, die den geguckt haben, ne? Nee, ich meine, es ist immer so, also ist es wirklich so schlimm, dass es Zeitverschwendung ist, oder ist es so schlimm, dass man sagt, ich glaube nicht, dass du ihn magst, aber bild dir mal eine eigene Meinung. Es gibt ja auch Filme, die sind so schlecht, da muss man einem guten Kumpel wirklich sagen, spart dir die 2 Stunden deines Lebens und die 8 Euro
richtig.
Für die Nachos.
Das ist richtig, dass du das nochmal konkret nachfragst. Also es ist kein schlechter Film an und für sich. Es ist jetzt nur, wenn man die Frage stellt, ist das jetzt dieses Highlight, was man erwartet bei der Werbung, bei der Darstellung, bei der Art, wie es besprochen wird und gemessen daran, dass es ein Christopher Nolan-Film ist,
ja.
Würde ich sagen, wird man sehr enttäuscht. Man wird auch enttäuscht, muss ich wirklich sagen, um den Leuten, die es jetzt angucken, die Enttäuschung wegzunehmen, wenn man die Originalaufnahmen von der Trinity Explosion kennt, auch dann wird man enttäuscht, weil es geht in diesem Film nicht um die Explosion. Es geht in dem Film um Theorie und darum, wie Oppenheimer sich selbst gegenüber das alles rechtfertigt. Also und das macht es halt sehr, es ist eigentlich eher ein Politikdrama, aber es hat mehr mit dem Ego von Wissenschaftlern zu tun als mit Politik.
Naja, okay, verstehe. Ja gut, aber das ist ja schon ein Konflikt, den, glaube ich, so filmisch auszuloten, das verspricht schon was, ne? Irgendwie, und das ist nicht so gelungen.
Also, mir fehlt irgendwie so der Zugang zu den verschiedenen Charakteren, die da auftreten. Ich meine, das sind natürlich wiederum Wissenschaftler und vielleicht sind die auch alle nicht so auf einer Ebene sympathisch gewesen, dass man als Zuschauer sich damit verbinden konnte. Also was sehr aufgefallen ist, ist, dass Oppenheimer gegenüber sehr oft formuliert wurde, naja, du bist ein Genie, also ist es nicht so schlimm, dass alles andere, was du machst, eine Katastrophe ist. Und auf der Basis ging es halt die ganze Zeit durch. So, weiß ich nicht.
Kann ich mir jetzt noch gar nicht so richtig von. Ich habe weder Barbie noch Oppenheimer gesehen. Ich hoffe, dass ich mal irgendwie ein Kino hier anchecken kann. Aber also klingt für mich aber eher so, als ob es die Kategorie ist, würde ich mir nicht nochmal angucken. Statt geht auf keinen Fall da rein. Aber gut, das klingt für mich, als ob ich trotzdem erstmal Barbie gucken sollte.
Also für den Kinobesuch, ne? Also für die Freude am Kinobesuch hast du mit Barbie auf jeden Fall mehr richtig gemacht. Oppenheimer verspricht halt viel mehr, als es am Ende ist. Also ich finde, das ist ein Film, den kann man auch cool auf Tour gucken, auf seinem Laptop.
Okay.
Wenn man nebenbei noch E-Mails schreiben muss oder sowas. Also das ist...
Gibt's den schon? Oder muss ich da auf irgendeinen verseuchten russischen Dark-Server
mit den... Das werde ich doch jetzt hier nicht sagen. Nee, also wie gesagt, das musst du ja jetzt nicht sofort gucken. Die Geschichte verändert sich ja nicht mehr.
Nee.
Das ist halt auch so der Punkt, man weiß ja, was passiert so. Also das ist für mich immer so ein bisschen problematisch. Deswegen war ich habe Tenet gefeiert beispielsweise. Das war ja der letzte Nolan-Film. Der ist ja super gefloppt irgendwie. Wobei ich das eigentlich gar nicht so empfunden habe, weil es war nach Corona der erste Film, der ins Kino kam. Na, logisch funktioniert er nicht so gut wie jeder Film, der jetzt ins Kino kommt.
Ja.
Tenet fand ich aber ganz gut. Und gerade bei diesen verworrenen Handlungssträngen kann Nolan halt besonders glänzen. Aber bei dem Film jetzt Oppenheimer hat er versucht, den verworren darzustellen, obwohl der Ablauf eigentlich ganz klar ist und nicht viel drumherum passiert ist eigentlich.
Ja, das ist, glaube ich, für Filmemacher dann auch wirklich schwierig, ne? Wenn das wirklich eine straighte Story ist, die auch echt weniger dokumentierte Abzweigungen hat, ne? Also ich kann mir vorstellen, bei so einem Thema, da willst du auch nicht zu viel Fiktion reinbringen, ne? Sondern willst du auch Authentizität, damit ich fairerweise das schwere Wort heute auch mal gesagt habe, nicht nur du. Na, das kann ich mir schon vorstellen.
Ging aber um Mittelalter, ist ja was anderes.
Ja, na, aber ich sag nur, wenn da kann ich mir schon vorstellen, dass du da auch dem Ganzen ein bisschen Gerechtigkeit widerfahren lassen willst. Aber klar, ich meine, das sind alles Wissenschaftler, da ist so viel dokumentiert von der Arbeit oder so, aber von irgendwelchen charakterlichen Zügen oder privaten Sachen ist da, weil da oft gar nichts da war. Ne? Ich meine, es gibt Leute, die sind auf so einem wissenschaftlichen Genie-Level, die haben gar keine Zeit, Charakterzüge auszubilden, ne? Und wenn, dann ist es nur absolut defizitär. Die sind ja so, ja, es gibt da wirklich Menschen, die sind ja unter Laborbedingungen aufgewachsen. Also nicht nur ihre Experimente, sondern sie selber auch.
Also die Perspektive fand ich eigentlich gar nicht schlecht, weil es ging um den Red Scare und wie Oppenheimer im Nachgang aufgrund seiner kommunistischen Ambitionen und Verbindungen eben in den USA mehr oder weniger zu einer Persona non grata gemacht wurde. Das war schon interessant. Aber ich fand die Abfolge, also man hat es quasi aus der Perspektive des Prozesses, es war kein richtiger Prozess, aber der Freigabe einer Sicherheitsstufe, quasi als so eine Art indirekter Prozess genutzt wurde, hat man die ganze Geschichte erzählt und sprang auf drei verschiedene Zeitebenen hin und her.
Also startet der Hunter McCarthy-Era so ungefähr.
Ja. Ah, okay. Ja. Was ich mitgenommen habe, ist, dass Oppenheimer nachdem er die Bombe eben erfunden oder entwickelt hat, dass er dann ja sehr moralisch an die Weltöffentlichkeit gegangen ist, beziehungsweise in den USA sehr moralisch aufgetreten ist. Und was ich mitgenommen habe, ist, dass Oppenheimer das vielleicht einfach als eine Art Versuch genutzt hat, um selbst nicht für Hiroshima und Nagasaki verantwortlich gemacht zu werden in der Geschichtsschreibung und nur eben für diesen Geniestreich das zu entwickeln, das Manhattan Project da zum Ende zu führen. Mhm. Also das ist sozusagen die Conclusio, die ich da aus der Form der Erzählung habe.
Ja, aber es ist ja auch eine Frage, ich meine, überleg dir mal, das ist ja auch überhaupt gar nicht fassbar, dieses Ausmaß an Schuld. Also klar, du bist im Prinzip der Waffenschmied, ne? Aber das Schwert für dann ein anderer, da gibt er jetzt letztendlich nicht einen Feuerbefehl oder schickt da die Enola Gay los. Aber trotzdem, ich glaube, da ist das menschliche Gehirn so veranlagt, dass du dass das von ganz alleine irgendwelche psychologischen Schutzmechanismen in Gang setzt, damit du dich nicht sofort irgendwie.
Aber wenn du straight 3 Jahre eine Superbombe baust, bei der es darum geht, so krass vernichtend zu sein wie möglich und man kurz drüber nachdenkt, ob das vielleicht so die komplette Welt in Brand setzt, weil dieser Prozess des immer mehr
Kettenreaktionen
außer Kontrolle geraten könnte, dann weißt du ja, dass wenn du sowas auf eine Stadt wirfst, das nicht unbedingt nur Luftschlangen sind, die durch die
Gegend. Ja, natürlich weißt du das, aber na, wie gesagt, ich bin zum Glück kein Genie. Ich habe keine Ahnung, wie verengt man da auf irgendein. Ja, aber das ist letztendlich, ich meine, so werden ja auch viele Errungenschaften der Wissenschaft zu Nazi-Zeiten irgendwie erklärt. Ne? Das ist dann so dieser, da hat sich ja schon Goethe dran abgearbeitet. Das ist ja kein anderes, das ist ja das klassische Mephisto-Faust-Thema ist das. Ne? Du lässt dich mit dem Teufel ein, um zu Erkenntnis zu kommen und um Großes zu erschaffen, weil alles andere zu banal ist für deinen eigenen Geist und du hast alles schon erlebt oder so. Das ist ein klassisches faustisches Thema. Ja. Wirklich, also.
Oh, danke, dass du hier noch ein bisschen Hochkultur reingebracht hast, nachdem ich hier so dreiviertel Stunde vor mich hingestottert habe.
Nee, aber solche Strukturen dazu erkennen, klingt für mich, als ob das vielleicht der Nolan gar nicht so, dass dem das gar nicht so sehr bewusst war, ne? Also, da hätte man.
Aber ich glaube, dem war das sehr bewusst. Ich glaube, das ist schon so gezielt so dargestellt. Hm. Und ich denke, dass das auch genau die Maxime vom Oppenheimer war, dass der eben auch wusste, keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht, aber ich denke mir schon, dass der Mann da eine starke Inselbegabung hatte. So wird er auch dargestellt, dass er Probleme hatte, als er im Internat war und mit den Leuten nicht klargekommen ist und halt immer nur diesen einen Gedanken hatte, dass halt, also auf der molekularen Ebene halt über irgendwie oder auf der atomaren Ebene halt über Dinge nachgedacht hat. Und
na gut, damit kriegst du kein Date, ne?
Nee, klar, aber das, wenn du die Möglichkeit hast, halt in die Geschichtsbücher einzugehen mit einer solchen Entwicklung und der Größte von allen zu werden, ich meine, der ist Niels Bohr begegnet, der ist Albert Einstein begegnet und so weiter und so fort, wenn du dir die Möglichkeit hast, in diesen Rang aufzusteigen mit etwas, das du erschaffst, dein Leben sowieso immer im Schatten dieser Wissenschaft steht und dieser Erkenntnisse steht, ich glaube, dann gehst du den Schritt einfach.
Hast du dich mal mit Niels Bohr näher beschäftigt? Das ist ein wahnsinnig interessanter Typ.
Ich hatte tatsächlich, glaube ich, mal einen Vortrag in der 9. Klasse in Chemie über Bohr. Aber ich habe alles vergessen, muss ich echt sagen.
Nee, also
alles.
Der hat besonders am Ende seiner, also wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, der hat ja auch ordentlich geschossen gegen Einstein und Co. Aber mit was für Sachen der sich am Ende seines Lebens beschäftigt hat. Also das war schon relativ okkultes Zeug.
Flugscheiben.
Nein, nicht Flugscheiben, aber so Verbindungen jenseits aufnehmen und solche Sachen.
Also oh,
da,
was?
Ja, da gibt's schon krasse Sachen. Also und da denkt man dann, okay, ich meine, Niels Bohr ist jetzt nicht der totale intellektuelle Rohrkrepierer, ne? Und der da gedacht hat, der ist da irgendwo dran.
Was möchtest du jetzt andeuten? Wenn Niels Bohr sagt, das ist möglich, müssen wir vielleicht einfach selber mal uns mehr anstrengen, um die Möglichkeiten zu erkennen?
Nee, das sage ich. Ich sage nur, wenn Niels Bohr denkt, irgend sowas ist möglich oder da könnte irgendwas sein oder irgendwie sowas, das hat mir schon Gänsehaut beschert. Ne? Also nicht mehr und nicht weniger will ich da sagen. Also
spannend, das wusste ich gar nicht. Das habe ich offensichtlich auch nicht für meinen Vortrag damals ausgearbeitet. Sonst
ja, doch, es ist, also ich habe manchmal habe ich solche Abweichungen, dass ich irgendwas von einem Wissenschaftler irgendeinem anderen zuschlage. Aber es ging um Niels Bohr, ja doch, es war Niels Bohr, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ein interessanter Typ, also wird immer so viel über Einstein und so weiter geredet. Gibt's Leute, genauso Edison wird meines Erachtens auch immer ein bisschen zu wenig beachtet. Ne? Also das war wirklich ein skrupelloser kapitalistischer Unternehmer, der da, nein, ich weiß nicht, ob Sachen geklaut hat, aber wirklich Konkurrenten verdrängt hat und wo
auch. Ja, also so nach allem, was man hört, auf jeden Fall.
Wo auch Konkurrenten verschwunden sind und deren Erben und was weiß ich und so, ne, also, Es sind schon interessante Charaktere, solche genialen Wissenschaftler, ne, gerade weil, das eben sonst im Rest des Lebens nicht alles andere nicht ganz so glatt läuft.
Ja, ich glaube, man hat für den eigenen Charakter immer nur eine ganz spezifische Menge an Skillpunkten, ne, wie in so jedem Roleplay-Game, die du halt verteilen kannst.
Wahrscheinlich sind das Steckplätze in deinem Gehirn oder die sind schon belegt oder nicht.
Richtig.
Ne?
Also, richtig. Und dann hast du halt einfach alles auf Physikverständnis geskillt, ne? Keine Ahnung, so. Dann fehlte das halt für Zwischenmenschlichkeit oder so oder Empathie, so der ein oder andere Punkt.
Ja, es also
das
ist so.
Kommt mir auf jeden Fall oft so vor, ne?
Ja, na klar. Ich meine, also was willst du da, wenn du jetzt hier als C3 Chemie- oder Physikprofessor oder irgendwas, wenn du da noch ein gesundes, erfülltes Familienleben haben willst, dann bleiben dir, glaube ich, die ganz großen wissenschaftlichen Entdeckungen verborgen, ne? Weil das wirklich nur mit völlig morbidem Fanatismus und Genialität irgendwie möglich ist, da in Bereiche vorzudringen. Das ist schon klar. Also deshalb haben wir, glaube ich, viele große menschliche Fortschritte total sozialen und psychischen Wracks zu verdanken, ne? Das muss man schon ehrlich sagen. Deshalb ist ja dieser.
Ja, auch große Kunst.
Ja, deshalb ist ja diese Binsenweisheit, Genie und Wahnsinn sind so nah beisammen. Da ist man ja wieder bei deinem Lieblingsthema, ne? Bei irgendwelchen Verschwörungstheoretikern. Das ist ja auch das, wo, was jeder ordentliche Verschwörungstheoretiker von sich denkt, dass er dieses eine verkannte Genie ist oder diesem einen verkannten Genie anhängt, dem in 200 Jahren Gerechtigkeit widerfahren wird, wie Wegner oder Galileo Galilei oder sowas, ne? Aber dass das nun mal die absoluten Ausnahmen sind, ne? Und die eigentlich die Regel bestätigen, weil meistens sind dumme Idioten einfach nur dumme Idioten und deren bekloppte Theorien nur bekloppte Theorien, ne? Die Nonsens sind. Das ist ja eigentlich der Regelfall, will ich mal sagen, ne? Wenn man es jetzt
juristisch ausdrückt. Aber da sind wir auch wieder bei Oppenheimer, ne? Also dieses, dass man sich selbst opfert für die eine große, in Anführungszeichen, große Leistung. Weil die Leistung auch aus der eigenen Interpretation her viel wertvoller ist als die eigene Lebensphase, sage ich jetzt mal. Also dieser Werkgedanke, nicht der Gedanke, das Individuum und das, was es umgibt, ist das Wichtige, sondern das Werk, das es erschafft, vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied, ne? Also diese Besessenheit oder diesen Wahnsinn aus, dass man eben unterscheiden muss zwischen denen, die alles in das Eigengeschaffene fließen lassen und die einfach die Energie in das Leben fließen lassen. Mal ganz runtergebrochen.
Ja, das stimmt schon. Aber es ist ja auch krass, was du als, wie soll man sagen, als kulturgestaltender Mensch erschaffen musst, damit auch noch, sagen wir mal so, nach zwei Generationen über dich geredet wird, ne? Es gibt ja viele Leute, die haben Weltruhm zu unseren Lebzeiten und vielleicht dann noch ein bisschen danach oder so, und später wird überhaupt nicht mehr über die geredet, ne? Wie viele geniale Künstler oder Wissenschaftler oder irgendwas, von denen weißt du überhaupt nichts, ne? Nach dem Brand in der Bibliothek von Alexandria oder so, wie viele antike Genies gibt es, von denen wir noch nie was gehört haben oder so. Und da wirklich einen Flock einzuklopfen, der, keine Ahnung, wie bei Albert Einstein oder so, ne? Dass dass dann noch wirklich nach Generationen über dich geredet wird, oder Leonardo da Vinci, Michelangelo. Das ist schon krass. Also menschlich, von der Menschheit her nicht in Vergessenheit zu geraten, ist schon, habe ich mir neulich überlegt, bei Goethe zum Beispiel, ne? Den kennt in Deutschland noch jeder irgendwie, aber haben seine Werke jetzt noch, also jetzt wirklich nicht sekundär oder so, sondern wirklich der reine Leiden des jungen Werther oder irgendwie sowas, das hat doch eigentlich kulturell, hat das heute noch einen Impact, eine Relevanz für die Jugend, für die jungen Leute, außer dass sie sich in der Schule damit langweilen?
Na, ich denke Faust als Thema, aber das Thema Faust hat ja auch nicht Goethe erfunden, der hat es ja nur aufgegriffen.
Der hat es aufgegriffen, und also ich habe da bei Goethe immer so ein ganz schönes Stückchen Schuldkomplex mit reingelesen, wie verletzlich und misshandelt er da Gretchen darstellt. Ich glaube, da hat er vielen Frauen gegenüber selber ein schlechtes Gewissen gehabt. Interpretiere ich da so rein, ich weiß nicht.
Interessante Interpretation. Ich hab ihn da nie reininterpretiert beim Lesen, deswegen ist das jetzt tatsächlich ein Gedanke, dem ich mal nachgehen muss.
Sehr spannend. Ja, du, da gibt's von Goethe auch verschiedene Bilder. Ne? Also da gibt's ja einerseits so dieses landläufige Bild, dass er da kein Kostverächter war und überhaupt nichts hat liegen lassen und es ordentlich hat krachen lassen mit seinem Kumpel Karl August und da über die Felder geritten und in die Dorfschenken da die Mädels abgeschleppt. Und dann gibt's Germanisten, die sind oder Historiker, die sind felsenfest der Meinung, dass Goethe das erste Mal auf seiner Italienreise Sex gehabt hat, ne? Also mit weit über 30 Jahren. Dass das vorher eigentlich immer nur, dass er seine künstlerischen Höhenflüge immer nur in unerfüllter Liebe irgendwie verwirklichen konnte. Ist schon auch ein interessanter Typ, aber das meine ich eben, ne? Was sind das für Persönlichkeiten, dass man heute noch über sie redet?
Dazu muss man sagen,
das sind wirklich Einzelfälle.
Dazu muss man sagen, dass er ja zu seiner Zeit auch nicht mit Abstand nicht der bekannteste Autor war seiner Zeit, ne? Also da gab es ja ganz andere, die Kassenschlager rausgekloppt haben. Das habe ich mal im Deutschunterricht gelernt. Ich kann mich an die Namen nicht mehr erinnern. So, und die sind auch.
Ja, also er war schon, ne, mit Leiden des jungen Werther hat er ja einen ganz frühen großen Erfolg gehabt, aber das war eher so ein bisschen One-Hit-Wonder-mäßig erstmal.
Ich glaube, was ihm geholfen hat, war halt seine politische Macht. Tja, jetzt um nochmal ganz kurz zu dieser Wacken-Thematik zurückzukommen. Also was meinst du, wie funktioniert das jetzt auch im unter der Perspektive Klimawandels in Zukunft mit Festivals, ne? Wenn du halt auch sukzessive mit mehr starken Wetterwechseln rechnen kannst beispielsweise.
Also ich denke, die Wetterextreme, das ist schon ein großes Problem, gerade für Open-Air-Festivals, ne? Also ich erinnere mich da an schon einige Jahre her in Belgien oder in Niederlanden, ne? Da gab es ja wirklich extreme Unwetter, wo da auch wirklich Bühnenstrukturen oder Festivalstrukturen zusammengebrochen sind und Leute auch ernsthaft verletzt wurden und so weiter, ne? Dann ganze Festivals abgebrochen werden mussten. Also in Deutschland wird ja ein Tornado auch immer noch so ein bisschen verharmlosend als Windhose bezeichnet oder so, aber das sind Phänomene, die ja scheinbar jetzt doch öfter auftreten, ne? Und die Wetterextreme, da werden extremer. Ich glaube, da muss man schon echt ein Auge drauf haben. Insofern, ich habe immer den Impericon-Jungs gesagt, ey, euer Festival, Messehalle Erfurt, da habt ihr alles richtig gemacht, ne? Kannst dir scheißegal sein, ob es regnet oder ob es schneit oder was weiß ich. Hast da eine feste Infrastruktur, in der du die Leute abfertigen kannst, wo jeder Spaß hat. Hat natürlich auch nicht so den Reiz wie ein Open-Air-Festival, ne? Weil, sind wir mal ehrlich, eine coole Band im Sonnenuntergang zu sehen mit seinen Kumpels zusammen oder irgendwie, da sind da ja schon auch Erinnerungen fürs Leben. Das will ich auch nicht missen in Zukunft. Also ich würde nicht alles von... Zumal, was willst du da machen? Da müsstest du ja Albert Speer und seine Baupläne reaktivieren, um da Hallen zu schaffen, indem du ein Festival mit 85.000 Leuten machst. Das ist ja irgendwie auch nicht möglich, ne? Also es hat sich natürlich technisch auch vieles getan, ne? Also ich sag mal, das eine Festival, was wir mal gespielt haben beim Full Force, dieses legendäre, als die Gewitterzelle genau über der Bühne war, als wir Endzeit gespielt haben, ne? Da würdest du heute keine Band mehr auf die Bühne schicken mit Regenradar und minutengenauer Vorhersage, richtig, wo was hinzieht und so, ne? Das würdest du überhaupt nicht mehr machen. Und aus heutiger Sicht grenzt das an Wunder, dass da niemand ums Leben gekommen ist, ne?
Aber kann das sein, dass man da auch sensibler, jetzt ganz wertfrei gesagt, sensibler geworden ist auf solche Situationen und auch der Besucher per se einen höheren Anspruch entwickelt hat?
Also ich denke, auf jeden Fall haben Besucher einen höheren Anspruch entwickelt, das ist klar, aber es ist auch...
Geht ja auch so ein bisschen um die Leistbarkeit, weißt du? Also wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wir haben, sagen wir, zwei Extreme. Einmal extrem schlechtes Wetter und auf der anderen Seite extreme Hitze und Trockenheit. Wir hatten beispielsweise das erste Sternenklang-Festival, das wir durchgeführt haben, war Waldbrandstufe 5 oder so. Das heißt, nichts darf in irgendeiner Weise passieren, das dazu führt, dass irgendwo Feuer entstehen kann, weil sonst
alles oberhalb von Atmen ist verboten. Ja.
Genau, genau. Am besten auch keine Brillen mit aufs Gelände nehmen oder sowas. Joke. Aber das ist allein ja schon eine Gefährdung für die umliegende Gegend, wenn da eine Menge Fahrzeuge auf so eine ausgetrocknete Wiese fahren, ne? Weil da kann sich ja schnell mal was entzünden. Das ist natürlich eine super krasse Gefahr, wo du halt gucken musst, wie du da arbeitest und was du da machen kannst mit Flächen vielleicht vorher nochmal absprühen oder solche Geschichten, Sonnensegel überall verhängen. Das ist leistbar bei einer gewissen Größe einer Veranstaltung, ist natürlich mit Extrakosten für diese infrastrukturellen Updates verbunden. So, aber wenn du jetzt so extremes Wetter hast, ne? Jetzt nicht nur wie jetzt in Wacken mit sehr viel Regen, sondern wenn jetzt auch noch Sturm dazu kommt beispielsweise, das ist ja der absolute Super-GAU, Regen, über zwei Wochen Regen und Sturm, du kannst ja auch nichts mehr im Boden befestigen, weil der Boden ja nicht mehr fest ist. So, ich hab hier so 1 Meter lange Erdnägel für meine Zelte reingeprügelt in den Boden. Aber wenn der bis da unten durchweicht ist, hält das ja auch nichts mehr, ne? Und dann kommt der Sturm und pustet das alles weg, dann fliegt der Scheiß rum und verletzt Leute vielleicht am Ende noch. So, und dann musst du jetzt dir überlegen, wie kannst du für so eine Situation Absicherung schaffen? Klar, die Bühnen als allererstes, da macht den Aufbau bestimmt auch noch deutlich zeit- und kostenintensiver, ne? Kommt ja noch hinzu, dann musst du das Team möglicherweise noch mehrere Tage länger bezahlen, dass die dann unterwegs sind. Und in Wacken, meines Erachtens, müsste jeder Hauptweg mit diesen Stahlplatten ausgelegt sein. So, wenn klar ist, es wird regnen, alle Hauptwege müssen Stahlplatten besitzen. Oder zur Not muss man sie durchbetonieren, dann sind es aber keine Felder mehr, was was kostet das dann?
Ja, der hat nicht nur was mit Kosten zu tun. Ich glaube, das ist auch nicht möglich, da in dem Maß überhaupt Versiegelungen vorzunehmen. Ne? Also jetzt rein, da rede ich jetzt erst wieder eher als Mann vom Umweltministerium.
Ich glaube. Nee, aber verständlich. Nee, genau. Kommt ja auch noch
hinzu. Ja, klar, das ist ja dann auch eine Bodenversiegelung. Ich meine, und du tust ja nicht auf dem Matsch asphaltieren, ne? Also dass da, was da Vergründungsarbeiten noch gemacht werden müssen und so. Ich glaube, das Hauptgelände vom Wacken ist ja drainagiert, ne? Glaube ich, da wurden ja auch mal teure. Neben der Bierpipeline wurden da ja auch noch andere Rohre versenkt, die Wasser abführen. Was ist denn dir als Organisator eigentlich lieber? Extreme Hitze oder Regen? Schon eher Hitze, oder?
Kommt auf deinen Boden an, würde ich sagen.
Gut, stimmt.
Also Wacken hat einfach einen sehr ungünstigen Boden für starke Regenfälle. Wenn du jetzt in der Magdeburger Börde das hättest. Also es gibt halt Boden, wo der A-Horizont schneller wegfließt und wo es bessere Versickerungsmöglichkeit gibt. Und in der Wacken-Region hast du halt auch dann so eine...
Er redet schon wieder nur in Geografen-Querschnitten. Was ist denn ein A-Horizont? Na,
also das ist sozusagen der oberste Bodenhorizont, wo der Humus drin ist, ne? So. Wo du sozusagen diese Krume hast, durch die du dann durchpflügst, ne? Und dann der nächste Horizont, ich will jetzt gar nicht so weit rein, in Wacken ist halt der nächste Horizont so ein bisschen lehmig, wie ich das in Erinnerung habe aus meinem Bodenseminaren mit Professor Dr. Dr. Frühauf. Das heißt, da ist keine so gute Versickerungssituation. Ne? Das staut sich dann halt im A-Horizont und der ist nicht sehr dicht. Also der fließt halt schnell weg. Deswegen ist Wacken halt auch immer so extrem matschig.
Na gut, also es gibt ein Festival, was mir einfällt, was auch ständig die Arschkarte hat, eine Nova Rock in Österreich. Da ist entweder bei extremer Hitze, hast du dort Sandstürme, so ungefähr. Ne? Also da wird alles komplett eklig mit diesem Staub überzogen und weggetragen. Und wenn es regnet, hast du da so extrem dünnflüssigen Schlamm, ne? Weil das wirklich nur so verflüssigtes Erdpulver ist dann, also das ist, das Festival würde ich jetzt so, bin ich als Zuschauer, fand ich das immer sehr, sehr anstrengend. Ja,
also Nova Rock bin ich auch kein Fan von, muss ich sagen. Ich habe das an einem Staubsturmjahr erlebt.
Ja, ich habe schon alle Aggregatzustände dort mitgemacht. Die Leute sind Hammer, ne? Also die tragen das dann schon weg mit ihrer Stimmung so, aber was die da auf sich nehmen für die Bands, ist schon krass. Aber
also grundsätzlich finde ich Hitze besser, weil wie gesagt, man kann viel mit Schatten lösen, entsprechend mit Auflagen lösen. Brandschutzbestimmungen sind natürlich auch sehr teuer und müssen entsprechend auch mehr Feuerwehr, mehr Löschmöglichkeiten, Wassertanks, die vorgehalten werden müssen, überall auf dem Gelände. Also ich glaube, am Ende finanziell ist es gehupt wie gesprungen, aber ich finde, es ist besser handelbar als Sturm und Regen.
Ist das nicht so, dass die Hitze eventuell dann doch noch mehr Umsatz generiert? Gerade bei Getränken und so?
Extreme Hitze ist problematisch. Also wir haben das erlebt, können das so ein bisschen vergleichen bei so 20, 25 Grad ist alles tutti, das ist so die optimal Temperatur, wo die Leute auch wirklich Durst haben. Und sobald du halt so 30 Grad plus gehst, sind die einfach fertig. So, dann füllen sie sich ihre Flaschen an Wasserstellen auf und trinken halt Wasser.
Da bist du wie so ein Savantier eher im Schatten.
Da haut es dich auch einfach um.
Wasserloch.
Stell dir mal vor, du trinkst einen Liter Met bei 35 Grad in der Sonne. Du bist tot. Das war's.
Da kann ich nicht mitreden, ja, aber gut, kann ich mir gut vorstellen.
Also wirklich, das, ne? Und bei Regen ist halt blöd, dann ziehen sich die Leute in ihre Zelte zurück. So, optimale Temperatur ist 20 bis 25 Grad.
Heiter bis wolkig, 25
heiter bis Grad,
kein Niederschlag, genau. Windstille.
Das ist eigentlich
genau, so wird es am Samstag bei Wacken sein, wenn wir dort auftreten, bin ich mir absolut sicher.
Ja, hoffen wir mal, dass es keine Infield-Seen gibt.
Infield-Seen? Oh, da würde unser Song Tirpitz doch bestimmt ganz
gut. Und jetzt
dann können wir die Schlacht im Skagerrak nachstellen oder irgend sowas.
Ja, jetzt alle mal rudern und dann wirklich, ne? Um überhaupt zur Bühne vorzukommen.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen, wer ein Plastikhelm-Wikinger ist und wer hier wirklich ins Ruder greift, auf jeden Fall. Naja, gut, also ich... wenn alles läuft wie geplant, dann machen wir ja nächsten Podcast auf dem Wacken.
Wenn alles läuft wie geplant.
Gut, alles klar. Na dann, bis dann.
Bis dann.
Wir sehen uns. Mach's gut.
Tschüss. Tschüss. Schwimmt nicht weg, Leute. Der Staffelstab muss irgendwann weitergegeben werden.